Ich habe mich gefragt, wie macht man die Einleitung? Ich frage mich immer, wie macht man eine ordentliche Einleitung zu der jeweiligen Predigt? Aber heute dieser Gottesdienst passt schon super gut als Einleitung. Wir haben ein paar, also aus meiner Sicht traditionelle Kirchenlieder gesungen. Oder zumindest für Freaks haben wir schon recht traditionelles Liedergut ausgepackt. Der Storch hat eine Predigtreihe gehalten in den letzten Malen über den apostolischen Glaubensbekenntnis. Also auch was recht altertümlich traditionelles, wobei es immer noch sehr aktuell ist. Und dann möchte ich einfach heute nochmal so ein klassisch evangelisches, liturgisches Element mit hinzufügen, was im protestantischen Gottesdienst eigentlich immer wiederkehrend ist. Also ich persönlich komme ursprünglich aus einer evangelischen Landeskirche, einer lutheranischen evangelischen Landeskirche. Und da habe ich das oft gehört, auch zu der Zeit, als ich eigentlich noch gar kein Christ war. Und zwar geht es um einen Segen, der dort immer zum Abschluss gesprochen wird. Ich habe den sehr gerne auch immer selbst benutzt, muss aber zugeben, dass ich mich da regelmäßig verhaspelt habe bei diesem Segen. Also gar nicht so einfach. Also ich bin immer durcheinander gekommen, weil ich bin unglaublich schlecht darin, mir Bibelstellen zu merken und die dann auch noch zu zitieren. Und dementsprechend habe ich da mal so ein bisschen Bammel gehabt, diese 6 Verszeilen dann irgendwie hinzukriegen. Nachdem ich mich letztes Mal in Bochum darüber so dermaßen verhaspelt habe, habe ich gedacht, okay, jetzt beschäftigst du mich mal damit. Habe das dann für mich auch getan. Habe da eigentlich aber auch noch nie drüber gepredigt. Habe auch noch nie eine Predigt darüber gehört. Hatte jetzt dann aber ein Drängen, das dann doch zu tun. Ich dachte mir, ah, jetzt hat der Storch schon sowas Traditionelles gemacht. Soll ich dann auch? Aber der Herr geht vor. Ne? Sonst hättet ihr jetzt eine Predigt über das Reich Gottes gehört. Die ist auch schon vorbereitet. Aber jetzt was anderes. Ich lese als erstes die Bibelstelle vor. Es ist hier der älteste bekannte Segen, glaube ich, der im Alten Testament verzeichnet ist und wenn überhaupt aus dem Judentum, Christentum, glaube ich, so einer der wenigen niedergeschriebenen Segensworten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie, also die Priester, meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Das war damals, wurde das von, also das steht im 4. Buch Mose, wurde das den Priestern aufgetragen, so sollten sie das israelische Volk segnen. Damals war dieser Segensspruch ein zentraler Mittelpunkt der Gottesdienstfeier. Und dieser Zuspruch von Gott und war halt auch echt alt dementsprechend, was so gebetet wurde in den Gottesdiensten so der frühen christlichen Kirche, das steht halt nicht so fest. Da taucht das zumindest auch nicht vermerkt auf. Im Mittelalter erst irgendwie auch nicht. Franz von Assisi hat gelegentlich mal diesen Segen benutzt. Und erst Luther ist dann halt an den Punkt gekommen und hat gesagt, nein, stopp, dieser Segen aus dem Alten Testament, der sollte ein Element sein, regelmäßig, also in der Liturgie festgehalten soll, da regelmäßig passieren. Er hat das an den Ende vom Gottesdienst gepackt, so als einen Abschlusssegen und vielleicht habt ihr es daher auch schon mal gehört. Die ganzen Reformatoren haben das dann auch mit übernommen. Ich persönlich finde diesen Segen sehr schön, aber auch gleichzeitig sehr interessant, weil so wie Jesus den Jüngern sagt, beim Vater unser, so sollt ihr beten, so gibt Gott ja doch jetzt hier auch eine Anweisung an die Priester, so sollen Menschen gesegnet werden. Also wie möchte Gott, dass gesegnet wird? Hier sozusagen, wie das sein soll. Und so zeigt er dann halt, wie so ein Segen aussieht. Und so zeigt er natürlich auch, weil Gott ist ja der, der segnet, wie er Menschen uns segnen will. Also uns Menschen segnen will. Und deshalb finde ich das sehr interessant. Vorab eine kleine Definition zum Thema Segen. Was ist eigentlich Segen? Wo unterscheidet sich Segen von normalem Fürbittegebet oder so? Segen ist das Gegenteil von Fluchen. Also vielleicht schon mal irgendwo gehört oder so. Es gibt Leute, die verfluchen andere, die sprechen einen Fluch über jemanden aus. Und dieses Ausgesprochene hat dann eine negative Auswirkung auf das Leben und das Umfeld dieser Person. Und Segen genau das Gegenteil. Ein Mensch oder Gott spricht etwas aus oder ein Mensch spricht etwas aus und dann kommt sozusagen das Positive in das Leben dieser Person. Also genau das Gegenteil vom Fluch. Rinneckers Bibellexikon sagt zu Thea Segen als Definition, es ist die Zuwendung von göttlichem Heilsgut an den Menschen durch Gott selbst, weil Gott ist eigentlich immer der, der sozusagen den Segen dann auch tut. Also durch Gott selbst gesegnet oder durch einen Menschen, der in der Macht Gottes handelt. Also damals, Priester wurden beauftragt, so zu segnen und hatten deshalb die Vollmacht, diesen Segen auszusprechen. Er hat dann die gleiche Wirkung und es passiert dann in der geistlichen und in der natürlichen Welt genau das, was der Segen, als wenn Gott ihn selbst ausgesprochen hätte. Also in der Macht Gottes handelnde Menschen. Dass beides gibt, findet man auch im ersten Buch Mose, da spricht Gott zu Abraham. Da sagt er, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich, Gott, will die segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also ihr seht, Menschen können segnen und fluchen und genauso kann Gott das auch tun. Okay? So, jetzt wissen wir, was Segen ist. Zurück zu diesem Text. Das ist ja so unterteilt in drei Blöcke, jeweils mit zwei Komponenten. Und die würde ich mir gerne mal einzeln angucken. Erster Teil, der Herr segne dich und behüte dich. Wenn man da Punkt machen würde, würde ich sagen, das ist ein guter Segen. Darum geht's. So stelle ich mir einen Segen vor. Genau das wünsche ich mir, dass Gott mich segnet und mich behütet. Das, daran denkt man so, wenn man an einen Segen spricht. Früher hätte man vielleicht gesagt, was ist Segen? Eine gute Ernte. Jetzt habe ich jetzt keine Ernte mehr einzufahren, also ist das egal. Dass die Tiere fruchtbar sind und sich vermehren und eine Viehschar größer wird und dann hast du jetzt auch nicht mehr, aber gut. Kindersegen. Kindersegen ist früher total wichtig gewesen, heutzutage, also ich finde es immer noch total schön. Es gibt Leute, die würden heute sagen, nein, ich will das nicht, aber früher war das auf jeden Fall echt cool. Heute wird man vielleicht sagen, einen guten Job, gutes Einkommen, Sicherheit, Gesundheit, Leben in Freiheit. Ich persönlich, wie gesagt, finde Kindersegen gut. Eine schöne Wohnung, Wohlstand. Also eigentlich alles, was man braucht, dass man so ein Leben in Fülle hat. Dass so die Rahmenbedingungen locker sind, geil sind, lecker. Okay? Und Schutz, der Herr behüte dich. Eigentlich vor dem Gegenteil. Ne? Also kein Kindersegen, Krieg, Streit, Feinde, böse Nachbarn. Was es da so alles gibt. Armut, Krankheit, Missgunst anderer. Davor soll der Herr einen schützen. Und deshalb ist das doch eigentlich schon mal ein gutes Ding. Ne? Also das macht so ein perfektes Leben aus. Als Christ würde man sagen, ja, wenn du jemanden siehst, der das alles hat und bewahrt es vor dem Negativen, sagst du, oh, der ist wirklich gesegnet von Gott. Als Nicht-Christ würde man vielleicht sagen, oh, der Glück ohne Ende. Aber was wünscht man sich eigentlich mehr? Das ist so dieses Psalm 1. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der Frucht bringt zu seiner Zeit. Seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er macht, alles, was er anpackt, gelingt ihm gut. So, das ist, der segne dich und behüte dich. Was wünscht man sich noch mehr, ne? Aber Gottes Segen geht weiter und soll weitergehen. Der zweite Teil. Und da komme ich, wie gesagt, oftmals durcheinander. Der erste Teil davon, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Also dieses mit dem Angesicht, da kommt man total durcheinander, oder? Angesicht über dir, Angesicht auf dich und so. Ich bin das letztes Mal da gepredigt, habe, da ich, Herr, segne dich und behüte dich, Herr, Angesicht leuchten über auf dir. Boah, Herr, segne die Leute aufs Wildeste. So, irgendwie bin ich dann total durcheinander gekommen. Aber lass uns das mal genauer angucken. Ist ein bisschen altmodische Sprache, und aber eigentlich ganz logisch, wenn man es dann weiß. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Da steht das Bild hinter, stellt euch vor, eine Sonne, die aufgeht und die strahlt so ihr Sonnenlicht. Es wärmt, es beleuchtet, da ist kein Schatten, sie strahlt, so wie man sagt, die Sonne strahlt vor Freude. So soll das Gesicht Gottes, sein Angesicht, über dir leuchten. Also hier wird gebeten darum, dass Gott sich einem freundlich lächelnd zuwendet. Gott freue sich über dir. Gott lächle dich an. Gottes Wohlwollen und seine Gunst sei bei dir. Gott sei dir einfach ein Freund. Und ich finde, das geht noch weiter. Wenn Gott sagt, wir sollen so segnen, dann fordert er uns ja dazu auf und dann sagt er damit auch automatisch, ich werde mich freundlich den Leuten zuwenden. Und wenn er sagt, segnet so, dann will er das ja logischerweise, dass das passiert, dass er das macht. Also er will sich dir freundlich zuwenden. Er will über deinem Leben lächeln. Die Gunst Gottes, das Wohlwollen, diese Freundlichkeit, die soll über deinem Leben stehen. Und dann der zweite Teil davon, und sei dir gnädig. Also Gott möchte dir nichts Negatives anrechnen. Gott möchte dich nicht richten nach dem, was du verdient hast, sondern nach seiner Liebe und seinem Wohlwollen. Gott möchte nicht gerecht sein, sondern liebevoll. Und in diesem, sei dir gnädig, damals war das ja ein paar hundert Jahre vor Jesus oder auch noch mehr, aber Jesus macht diesen Abschnitt dann noch so perfekt, ne? Er sei dir gnädig, also seit der Gnade Jesu am Kreuz, seitdem wir auf seine Gnade bauen können und nicht mehr irgendwie durch Werke gerecht sein müssen, steht nichts mehr zwischen Gott und uns. Also sei dir gnädig, Gott ist dir gnädig durch Jesus Christus. Und zusammengenommen bedeutet das, wenn sein Angesicht leuchtet über dir und sei dir gnädig, das ist so ein, kennt ihr den Ausdruck, Leben im Licht Gottes, Leben im Licht Jesu? Seine Freundlichkeit strahlt wie die Sonne und es ist seine Liebe, seine Gunst und es ist kein Schatten da. Das finde ich krass. Wenn du so lebst, dann ist in deinem Leben kein Schatten. Alles Negative wird aufgedeckt. Oh, kann auch weggenommen werden aus Gnade so. Und aber es gibt halt nichts Böses im Licht Gottes. Und es gibt nichts Negatives. Ein Leben im Licht Gottes bedeutet ein Leben unter seinen Bedingungen, in seiner Gerechtigkeit, unter den Maßstäben des Himmels. Da gilt dann auch dieses Römer 8, Vers 31. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Das ist ein Leben im Licht Gottes. Und ist das nicht ein mächtiger Zuspruch? Wenn Gott sagt, ich will nicht nur dein Versorger sein, ich will nicht nur dein Schutz sein, ich will nicht nur dir sozusagen das Drumherum geben, sondern du sollst auch ein Leben haben in meiner Gunst, in meinen himmlischen Bedingungen. Und Gott lächelt dich freundlich an. Das finde ich schon krass. Und jetzt geht es noch tiefer. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Also jetzt schon wieder Angesicht. Gerade leuchtet es noch über dir, jetzt hebt er das Angesicht auf dich. Was bedeutet das? Das kommt von jemanden anschauen. Das Gegenteil wäre im Zorn oder in der Wut sein Angesicht wegwenden. So wie Gott am Kreuz vor der zusammengebündelten Sünde, die Jesus auf sich genommen hatte, sich abgewandt hat im Wut, das Angesicht gesenkt hat, es wurde dunkel. Vater, warum hast du mich verlassen? So dieser Moment, das Gegenteil davon, Gott hebt sein Angesicht auf dich, das heißt, er guckt dich an, er guckt dich direkt an, er schaut dich an. Psalm 11, Vers 7 wird gesagt, denn der Herr ist gerecht und er liebt die Gerechten, die Aufrichtigen werden sein Angesicht sehen, werden Gott ins Gesicht schauen. Daher kommt das. Gott will dich anblicken von Angesicht zu Angesicht. Natürlich geht das nicht immer sofort, sondern es ist so ein Lernprozess. Wie viel können wir ertragen, bevor wir schreiend rausrennen? Ich glaube, da müssen wir auch echt noch einiges lernen. Bei Mose war es so. Ganz spannende Stelle. 2. Mose 33, Vers 17. Da geht es halt um dieses Angesicht schauen. Der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Also vor seinen Augen, Gott blickt ihn wohlwollend an. Und also da kommt auch wieder diese Komponente, die ich vorhin gesagt habe, drin vor. Und jetzt sagt Mose, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wenn ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Also, wenn wir Gott ins Angesicht schauen, dann sehen wir seine Güte. Spannender Moment, wo er so, er sagt, hör mal, Gott, ich will dich sehen, und er sagt, ja, ich lasse meine Güte an dir vorübergehen. Also, wenn Gott sagt, so mein Gesicht will ich dir zeigen, das ist seine Güte. Und jetzt sagt er natürlich noch weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, alter Bund, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, da ist ein Raum bei mir, da sollst du auf des Fels stehen, und wenn dann meine Herrlichkeit an dir vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin, dann werde ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Mein Angesicht hat noch niemand gesehen. Also, das ist alter Bund. So viel kann Mose. Er darf hinter ihm hergucken und ich glaube, es war trotzdem extrem beeindruckend. Und jetzt im neuen Bund, durch Jesus, ist es erst richtig möglich, Gott ins Angesicht zu schauen. Im 2. Korinther 3, Vers 18 wird jetzt gesagt, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Also durch Jesus ist es möglich, Gott anzublicken, Angesicht zu Angesicht. Natürlich im Geistlichen, aber Gott möchte mit dir auf Augenhöhe sein. Stell dir vor, Gott möchte dein Kinn unter der Hand halten und hochheben und dir ins Gesicht schauen. Auf eine intime Art und Weise. Das wünscht sich Gott und so sollen wir Menschen segnen, dass das passiert. Gott wünscht sich nicht nur so er oben, wir unten, sondern Gott möchte dir ins Angesicht blicken und wünscht sich den Leuten auch ins Angesicht blicken. Und wenn du diese Güte, dieses Wohlwollen, diese Liebe dann siehst in seinen Augen, was kommt dann? Frieden. Er hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Ich glaube immer, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, so intim, dann kommt Frieden. Ich selbst habe das oft erlebt, wenn ich bete zum Beispiel und es kommt, also in der Situation, und ich bin mir nicht sicher, Herr, soll ich den Weg gehen oder soll ich den Weg gehen? Dann bete ich, schenk mir Frieden irgendwie über eine Situation, dann bete ich und ich merke als allererstes, die Gegenwart Gottes kommt und Gott ist da und so ein Gespräch kann beginnen und es ist totaler Frieden da. Übrigens sehr trügerisch, wohl. Also betet nicht um Frieden, wenn ihr eine Entscheidung wollt, weil die kommt immer, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst. Betet lieber für Unfrieden über eine Sache. Also wenn du dann merkst, Gott ist da, der Frieden ist da und sagst dann, Herr Gott, wenn du gegen die Sache bist, dann schenk mir einen Unfrieden drüber. Dann kannst du eher in die Richtung denken, weil der Frieden, der kommt automatisch und da vertut man sich schnell. Denkst du, hey, du hast doch gesagt, irgendwie, du hast mir doch Frieden drüber geschenkt. Nein, das war der Frieden, als ich in den Raum kam. Also nur so nebenbei. Wenn wir Gott ins Gesicht schauen, dann erleben wir Frieden. Das erlebt man oft auch bei Bekehrungen. Wenn Menschen ihr Leben Jesus geben, du betest vielleicht mit denen, du legst ihnen noch die Hand auf und dann guckst du ihnen ins Gesicht und du siehst wirklich, wie so ein Frieden und eine Ruhe in den ganzen Körper reinkommt. Das sieht man richtig körperlich. Wow. Das Wort, was im Hebräischen benutzt wird für Frieden, das beinhaltet nicht nur so emotional, sondern wirklich ein umfassendes irdisches Wohlergehen. Also damit zieht man dann im Endeffekt bei diesem Segen auch nochmal so den Bogen zum Anfang. Wenn Gott dich anschaut, da ist nur noch Frieden. Und wenn wir das jetzt schön zusammenfassen, dann haben wir wirklich, Gott sagt, also diesen Segen, so will er das, Versorgung und Schutz, Leben in göttlicher Fülle, Leben in seiner Gunst, im Licht Gottes, Leben unter himmlischen Bedingungen und Gott möchte dich direkt anschauen, Leben in seiner direkten, nahen, intimen Gegenwart. Und sein Frieden wird dir sicher sein. Ist das ein schöner Segen? Ist das nicht was Herrliches? Ist das nicht unglaublich? Okay. Und wenn wir bis hierhin jetzt einen Schlussstrich ziehen würden, dann würde ich sagen, das war eine schöne Predigt, die erklärt einem was, ist gut für den Kopf. Danke, endlich habe ich das verstanden, kann ich mir jetzt vorstellen. Wenn der Herr jetzt rumgeht und eure Herzen berührt, dann sackt vielleicht auch irgendwas gerade zwischen der Beziehung zwischen dir und ihm tiefer ins Herzen. Halleluja, dann war es auch noch eine Predigt fürs Herz. Super. Ich mag das, wenn Sachen tiefer sacken und ich euch dabei bespaßen darf. Aber ich habe im Predigerseminar gelernt, eine Predigt ohne eine ordentliche Aufforderung ist nett. Und nett ist der kleine Bruder von doof. Genau. Und deshalb kommt der Hammer jetzt. Und deshalb habe ich diesen letzten Vers, der halt nicht mit zu dem Segen gehört, aber der direkt dahinter steht, mitgenannt. Und so sollt ihr meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Das ist ja, wie ich gerade gesagt habe, den Priestern für das Volk Israel genannt und sie sollten das Volk Israel so segnen. Und da könntest du sagen, ja stopp mal, das gilt ja gar nicht mehr für uns heute. Aber 1. Petrus 2, Vers 9, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ihr, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Petrus schreibt das, Luther ist das aufgefallen, universelles Priestertum nennt man das. Hey, stopp mal, wir alle sind ja Priester Gottes. Es gibt nicht mehr so die einen Besonderen, sondern wir alle sind Priester Gottes. Wir alle sollen diesen Segen dementsprechend auch auf alle Menschen legen. Okay? So, das ist der Appell, ne? Legt diesen Segen auf die Menschen. Wir haben drei Blöcke und dreimal taucht das Wort Herr auf. Also im Hebräischen dann halt dieses Jahwe, ich kann das nicht aussprechen, Jahwe, genau. Also der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Interessanterweise, wenn man sich diese drei Blöcke anguckt, findet man da sogar die Dreieinigkeit wieder. Wenn ich den Segen und den Beschutz nehme, ist es das, was man von einem Vater erwartet. Ein gesundes Umfeld zu schaffen, wo ein Kind sich entwickeln kann, Versorger zu sein, das ist der Vater. Gnade finden wir durch Jesus. In dem Bereich ist Gnade und im Licht Jesu stehen, da ist Jesus mit drin. Und in der Herrlichkeit Gottes leben, in sein Angesicht schauen, das passiert durch den Heiligen Geist. Das wird durch den Heiligen Geist möglich. Also hier taucht wirklich die gesamte Dreieinigkeit Gottes auf. Und die sollen wir auf die Leute legen. Den Namen Gottes auf jemand legen. Da ist mir sofort eine Szene aus Herr der Ringe in den Sinn gekommen. Kennt ihr Herr der Ringe? Ich weiß es nicht, erstens wurde der dritte Teil. Da gibt's doch diesen halbfiesen Typen. Also es gibt den richtig fiesen, der heißt Sauron, und dann gibt's noch so einen halbfiesen, so einen ehemalig netten Zauberer, der dann so ein fieser Zauberer wird. Saruman oder so heißt der. Ich habe mal einen Zahnarzt gehabt, der hieß mit Vornamen Saruman. Wahrscheinlich tat es deshalb auch so weh. Und der hat dann irgendwelche Orks gemacht, so Orks Deluxe, das waren nochmal so andere Orks, irgendwie, die hat er dann irgendwie so aus Lehm und so gemacht, fiese Viecher, die sollten dann irgendwie metzeln und dann hat man weiße Farbe genommen, und ich bin mal so frei, Uli, deine Frisur kann ich nicht versauen, hat dann weiße Farbe genommen und hat die so wie so einen Handabdruck auf die Stirn dieser Viecher gemacht und damit sozusagen die gesegnet und wie so ein Zeichen dieses weißen Zauberers, bäm, auf die Stirn drauf. Und die hatten dann immer so einen weißen Handabdruck auf der Stirn. Und so sollen wir den Namen Gottes auf die Leute legen. Und dann steht sozusagen, wenn du jemanden segnest, der Name Gottes, diese dreieinige Name Gottes auf den Menschen. Du markierst sie sozusagen, du schreibst Jesus darauf. Und das hat was mit Besitz auch zu tun. Sie gehören mir. Der Name steht in dem Zusammenhang auch für die Person. Du legst also Gott auf die Leute. Du legst Gott auf die Person, die du segnest. Dann sagt er, hey, so, die gehören jetzt zu mir. Vielleicht wie so ein Brandzeichen. Kannst du dir so aussuchen, welches Bild dir besser gefällt. Brandzeichen oder der Ork. Also, sie gehören mir. Ich will sie segnen. Der Segen ist sicher. Sie sind mein. Und das Schöne ist, an dem Gesegneten wirst du dann die Natur Gottes erkennen. Wenn du siehst, wie Gott jemanden segnet, erkennst du, wie er drauf ist. Wie viel, was seine Gunst bedeutet, was seine Liebe, was seine Versorgung bedeutet, was seine Nähe bedeutet. Und so will Gott wirken und so werdet ihr bevollmächtigt, das auf Menschen zu legen. Ist das nicht der Hammer? Das ist doch mal ein Appell, ne? Also, genau. Lege den Namen Gottes auf Menschen, wenn du sie segnest, sodass dann die Kraft Gottes in ihrem Leben wirksam wird. Und so verändert man ihr Leben zum Guten. Amen. Herr, ich weiß, wir wissen, dass du der bist, der eigentlich dahinter steht und der segnet, dass wir nichts aus eigener Kraft tun können. Aber ich danke dir, dass du mit uns zusammen diese Erde rocken willst. Und ich danke dir, dass du mit uns zusammen Menschen Gutes tun willst. Ich danke dir, dass du uns bevollmächtigst als deine Priesterschaft, Menschen zu segnen und damit deinen Segen in ihrem Leben möglich zu machen. Schenk uns Mut, Menschen zu segnen. Schenk uns Mut, Dinge auszusprechen, Gutes über ihr Leben auszusprechen und es dann wirksam werden zu lassen dadurch. Schenk uns Mut irgendwie im Umgang mit deiner Bevollmächtigung. Ja. So wie Paulus schreibt, Herr, lass echt jedes Wort, was wir sagen, ein Segen sein, dem, der es hört. Lass unser Leben ein Segen sein und lass auch das, was wir sagen, ein Segen sein. Ja. Ja. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. So segne dich der dreieinige Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Amen.